Und ich habe natürlich in den Zeiten des Krankenseins und auch der Konfrontation mit sehr schwerwiegenden Folgen, die das haben könnte, einen anderen Bereich der, sag ich mal, der technischen Welt erlebt, nämlich die technische Medizin mit ihren guten Fortschritten und ihren problematischen Seiten. Und ich habe gerade in den letzten Tagen erlebt, was es bedeutet, wenn man als Mensch eben nicht als Person angesprochen wird, sondern als Funktion. Auf die Krankheit oder auf ein Symptom reduziert wird und der größere Zusammenhang des Lebendigseins kaum zur Sprache kommt. Dann reagiert der ganze, das habe ich bei mir so erlebt, dann reagiert der ganze Leib im Sinne von Abwehr. Es geht dann alles zu. Und wenn man sensibilisiert ist für personale Begegnungen, dann ist das Personale dann sehr schmerzlich. Und das ist jetzt überhaupt nichts Persönliches. Die Ärzte waren freundlich und nett und offen. Also jetzt gar kein Vorwurf, sondern das tiefere Verstehen, sie sind eingebunden in ein System. In ein System, das personale Begegnung immer weniger zulässt. Trotz ehrlicher Bemühungen, trotz Freundlichkeit, trotz Zugewandtheit. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich gar nicht so weit entfernt von dem, was auch in Schule passieren kann. Nicht das Eingebundensein in ein System macht es dann oft nicht möglich, wirklich personal zu begegnen, weil das Personale immer das System übersteigt. Wenn wir von Sinn und Werten sprechen und auch davon, dass Sinn und Werte eingesetzt werden, um zu führen, dann ist völlig klar, dass dieses Thema mit Sinn und Werten ein zutiefst personales Thema ist. Und deshalb war das auch nochmal so ein gutes Erleben, schmerzlich, aber auch sehr erkenntnisreich. Wir müssen auch immer wieder auf das System schauen, in dem wir agieren und fragen, hat das System selbst genügend Raum, Empathieraum, Resonanzraum für das Personal? Sonst reibt man sich auch als Lehrperson auf, weil man immer zwischen den Anforderungen des Systems steht und auf der anderen Seite der eigenen Intuition folgen möchte, als Person mit einer anderen Person, mit Schülerinnen und Schülern, mit Kolleginnen und Kollegen, mit Eltern zu kommunizieren und ihnen so zu begegnen. In Deutschland und in Österreich ist es ja auch nicht anders, ist es schwieriger geworden, das Personale einzusetzen, seitdem PISA immer mehr in den Mittelpunkt des Geschehens gerückt ist. Meinen Unterbildungsexperten ist es keine Frage mehr, PISA ist eine Katastrophe. Natürlich, man kann sich darauf verständigen und sagen, wir können jetzt Leistung messen und quantifizieren und wir machen Vergleichstests. Natürlich, Vergleichstest heißt, es gibt einen Standardtest, der für alle gilt, allein das ist schon apersonal. Wenn Person sein bedeutet, dass sie einmalig und einzigartig ist, hat mir Viktor Frankl natürlich oft gesagt, alles Elend beginnt mit dem Vergleichen. Aus dem Vergleich entsteht der Neid und aus dem Vergleich entsteht die Relativierung. Das ist die Gleichgültigkeit. Es muss alles gleichgültig sein und dann ist es einem auch schon gleichgültig, wie es der Person geht. Wenn wir den Menschen, den Schüler, aber auch die Lehrer und die Eltern mit hinzugenommen, auf das Ergebnis, auf das Funktionieren reduzieren, haben wir natürlich das Personensein schon zutiefst verletzt. Solche Verletzungen passieren gar nicht offensichtlich, sie passieren immer und immer wieder und das macht auch etwas mit den Menschen. Es ist ja nicht so, dass man dann aufschreibt und so weiter, manchmal merkt man das gar nicht. Sie kennen ja diesen Satz, gut gemeint, das Gegensatz von böse ist nicht gut, sondern gut gemeint. Deshalb denke ich natürlich auch oder bin auch immer wieder davon überzeugt und auch fasziniert, dass gerade die Privatschulen, katholischen Privatschulen, eine ganz große Möglichkeit haben, auch ein wenig ein anderes System zu kreieren. Natürlich ist mir klar, wir sind eingebunden in die Schulgesetzgebung und alles Mögliche. Trotzdem würde ich mir hier sehr viel mehr Kreativität, auch was das System angeht, wünschen. Dass also dem Personsein und dem Person und der Begegnung der Person doch der Vorrang gegeben wird gegenüber dem Funktionalen. Das ist natürlich der Testfall Nummer 1. Es lässt sich leicht sagen, im Mittelpunkt steht der Mensch. Aber dann kommen die formalen Dinge. Und wir brauchen natürlich schon ein anderes System auch, damit es möglich ist, diese hohe Herausforderung, die ja eine zutiefst christliche ist, im Mittelpunkt steht der Mensch. Also wenn man so will, wer hat denn den Menschen als Person in den Mittelpunkt gestellt? Das ist das elementar Christliche. Alles andere in der Religionsgeschichte, auch in der christlichen Religionsgeschichte, ist vergleichbar. Aber den Menschen als Person zu sehen und ihm eine eigene Würde, einen Vorrang vor dem Allgemeinen zu geben, ist zutiefst christlich. Das muss ich Ihnen nicht nochmal vielleicht in Erinnerung rufen, aber es ist ja nichts Neues. Der Mensch ist für den Sabbat da. Eben nicht. Sondern der Sabbat ist für den Menschen da. Und wir müssen immer wieder aufpassen, dass der Mensch nicht funktionalisiert wird, um Systeme zu bedienen, damit sich die Systeme dann gut finden. Wir können und dürfen die Schüler nicht sozusagen hernehmen, um sie dem System PISA zuzuführen und zu opfern. Das geht überhaupt nicht. Ich kenne das übrigens auch aus der Psychotherapie. Nicht? Es ist immer die ganz große Problematik, wir müssten und mussten Effizienzstudien zeigen. Wann ist eine Therapie effizient? Wenn der Mensch wieder arbeiten kann? Arbeitsfähigkeit gilt als das Effizienzkriterium Nummer 1. Wenn aber die Arbeitsbedingungen krank machen, vielleicht ist dann das Gesundsein, das Aussteigen können und nicht das Weitermachen. Vielleicht ist dann der Widerstand mehr Zeichen von Gesundheit als Anpassung. Also wir müssen schon darauf achten und ich glaube, das ist das, was auch jesuanisch gewendet Salz der Erde ist. Wir müssen Salz im System sein. Und das macht auch irgendwo richtig Spaß. Wir sind keine Wiederkäuer der staatlich verordneten Systeme. Vielleicht wäre das auch mal geschichtlich etwas sehr Spannendes, dass dann doch mal die Geschichte von Thron und Altar sich in den Schulen beginnt, ein wenig zu lösen. Wäre ja mal was. Und ich sehe da gute Ansätze, das muss ich schon sagen. Das macht eigentlich auch sehr hoffnungsvoll. Ich möchte so nach diesen Vorbedingungen noch ein bisschen den Rahmen aufzeichnen, in dem sich heute natürlich auch im gesellschaftlichen Kontext Schule abspielt, wie auch der gesellschaftliche Kontext immer wieder in die Systeme hineingreift. Und das ist natürlich überhaupt nicht leicht, das abzuschütteln. Also noch einmal sich bewusst machen, in welchem Zeitgeist leben wir und wir müssen uns auch mit diesem Zeitgeist auseinandersetzen. Dass im Moment sehr viel in Bewegung ist, ist uns allen klar. Und diese Bewegung, Stichwort, ist natürlich dann immer Flüchtlingskrise oder wie man es nun nennen will, Herausforderung. Da kommt jetzt sehr, sehr viel in Bewegung. Es werden Ängste freigesetzt, von denen ich glaube, dass sie auch in den Schulen mit diesen Ängsten latent oder um verschiedene Ecken herum zu tun haben. Meistens ist es ja so, und das scheint ein Reflex zu sein, wenn Angst ist, werden bekannte Muster aktiviert, noch mehr aktiviert. Und im Moment ist natürlich die Angst ein unglaublicher Aktivator für Leistungsprozesse. Wenn man unsicher wird, beginnt man mehr vom Selben zu tun, mehr vom Alten. Weil das Alte ist ja das Bekannte und wenn man davon mehr hat, erhofft man sich dort so etwas wie Sicherheit und Angstbewältigung. Sören Kierkegaard hat das wunderbar beschrieben, er greift da auch auf die Stadt Korinth zurück, in seinem Kontext der Angst, wo er schreibt, als die Stadt Korinth belagert wurde und deren Untergang drohte, griffen die Bürger zu allen möglichen Aktivitäten. Die Mauern wurden erhöht, das erinnert natürlich sehr politisch an die Grenzziehung, nicht? Mauern wurden erhöht, die Waffen wurden geschmiedet. Jeder versuchte, die Bedrohung noch abzuwenden. Solches sah Diogenes, der Philosoph aus der Perle. Er schürzte mit Eifer seinen Mantel und rollte seine Tonne in den Gassen hin und her. Als das die Korinther sahen, fragten sie ihn, was machst du da? Er sagte, ich will unter all den Eifrigen nicht der einzig Müßige sein. Botschaft ist klar, ihr könnt auch Tonnen rollen. Der Untergang ist nicht mehr abzuwenden. In so einer Hektik sehe ich unsere Situation, unsere Zeit. Wir merken es in den politischen Diskursen. Es ist sehr viel Hilflosigkeit da. Ich habe auch keine Antwort. Aber was mich natürlich auch als Psychotherapeut dann immer wieder interessiert und als Theologe, ist dann die Aussage der Politiker, man sollte sich jetzt endlich um die Ängste der Menschen kümmern. Auf einmal. Und ich lasse mir als Psychotherapeut nicht von Politikern sagen, wie man sich um Ängste der Menschen kümmert. Außerdem habe ich von Frankl gelernt, man sollte sich auch nicht alle Angst gefallen lassen. Ist natürlich klar, wenn die Angst zum politischen Kontext dazu passt und zum politischen Diskurs, dann kann man die Angst sehr wohl instrumentalisieren, um eigene politische Konstellationen zu etablieren. Aber so geht es nicht. Wir merken, das merken wir schon seit ganz, ganz vielen Jahren, im mitteleuropäischen Raum ist eine Erosion der Werte im Gang. Es ist uns langsam weggerutscht unter den Füßen. Wer sensibel war, hat das lange gemerkt und deshalb überrascht mich auch die Flüchtlingssituation gar nicht. Ich bin sehr dankbar dafür, sie bringt es nämlich auf den Punkt. Sie bringt auch die Hohlheit auf den Punkt. In Deutschland ist es ganz schlimm, nicht? Da gibt es eine Bewegung Pegida, die will das Abendland retten, kennt aber keine Kirche von innen. Abendland heißt dann Glückswohlstand. Dreimal im Jahr im Urlaub, das ist ein Abendland, das gerettet werden will. Christlich. Und ich sage das deshalb so scharf, immer wieder schauen, dass auch in diese Rettungsversuche Schule eingebunden wird. Unbewusst, halbbewusst. Sie müssen dafür sorgen, dass unsere Kinder so ausgestattet werden, dass sie diese Insel, die wie im Nordmeer, wie eine Eisscholle immer mehr wegschmilzt, dass sie die aber trotzdem verteidigen können. Wird eingehen auch immer wieder auf dieses wunderbare Buch Burnout Kids. Das ist das liest sich wie ein Offenbarungseid. Daraufhin eine Umfrage in deutschen Bundesländern, also Kinder sind vom Burnout bedroht oder betroffen, nicht nur bedroht. Eine Umfrage unter Eltern und ein hoher Prozentsatz der Eltern nimmt heute bewusst psychische Schäden und Schwierigkeiten der Kinder in Kauf, nur damit sie in der Leistung nicht nachgeben. Die Psyche kann man ja später wieder reparieren, sagen sie. Das hat mich umgehauen. Es gab immer noch so etwas wie ein Verstehen der Eltern ihrer Kinder, dass sie gesagt haben, so etwas wie Gesundheit oder seelische Gesundheit hat übrigens sehr mit dem Personensein zu tun, ist unantastbar. Nein, es hat sich etabliert, auch ein Denken, und das nimmt zu. Leistung ist das Wichtigste. Und du musst die vorgegebenen Leistungen im Sinne der Benotung erreichen. Koste es wirklich, was es wolle. Und das wissen Sie noch besser als ich, wie Eltern auch dort Schule unter Druck setzen. Aber die Eltern sind selber getrieben von der Angst. Wenn man keine anderen Werte hat, als das Glück über materiellen Wohlstand. Das ist es doch. Und wenn das in Gefahr ist, noch einmal, dieses Glück durch Wohlstand ist letztendlich eine Kompensation des Sinnlosigkeitsgefühls, wie Frankl sagt. Aber Kompensation heißt, ich brauche das wie mein Suchtmittel. Nehmen Sie einem Süchtigen einmal das Suchtmittel. Da wird kriminelle Energie frei. Weil man ohne dieses Suchtmittel nicht leben kann. Deshalb ist es auch alles gar nicht so lustig oder auch gar nicht so einfach zu bewältigen. Und ich möchte Sie einfach ein bisschen sensibilisieren für diese Prozesse, die da im Gang sind. Und Schule ist ja immer im Brennpunkt der Gesellschaft und da stehen Sie eigentlich mittendrin. Mit Sinn und Werten führen ist von daher natürlich, oder leiten oder führen oder Führung angeben, ist natürlich eine ganz, ganz große, lohnende Herausforderung. Ich bin auf das Leistungsprinzip eingegangen und das Leistungsprinzip hat einfach damit zu tun, dass wir, wie soll es auch anders sein, immer noch in der modernen Gesellschaft leben. Und dazu nur drei Stichworte. Moderne Gesellschaften wie die unsere sind dadurch gekennzeichnet, dass sie sich nur zu stabilisieren vermögen, und zwar dynamisch zu stabilisieren vermögen, wenn sie fortwährend bauen auf Wachstum, auf Beschleunigung und auf Innovationsverdichtung. Noch einmal. Unsere Gesellschaft ist so angelegt, dass sie nur weiter bestehen kann, also unsere Wachstumsgesellschaft, wenn sie auf Wachstum, Beschleunigung und Innovationsverdichtung setzt. Und sie muss aber diesen Prozess permanent dynamisieren. Das heißt, dieser Prozess muss immer, immer schneller gehen. Damit ein Level erhalten bleibt. Wir haben uns längst davon verabschieden müssen, dass bei aller zunehmenden Dynamisierung noch eine Steigerung zu erwarten wäre. Wir können nichts mehr steigern. Wir können nur noch mit immer mehr Mühe den Level gerade halten. Irgendwo hatte jeder verstanden, dass ein Modell, das nur auf Wachstum aus ist, letztendlich nicht über Jahrhunderte laufen kann. Dass das die letzten 60 Jahre geklappt hat, muss man sehen. Eigentlich läuft es, diese Dynamisierungs- und Fortschrittserfahrung läuft eigentlich seit dem Beginn der Aufklärung und hat, und das darf man jetzt nicht vergessen, diese Wachstums- und Fortschrittsorientierung hat sehr, sehr viel Positives für die Menschheit erbracht. Wenn es nur schlecht gewesen wäre, könnten wir uns auch leichter davon verabschieden. Mit in diesen Innovationsprozess, in diesen Fortschrittsprozess war und ist die Schule auch immer eingebunden gewesen. Zum Glück, das ist gut so. Es hat überhaupt keinen Sinn, jetzt rückwärtsgewandt irgendetwas schlecht zu reden, was nicht schlecht ist. Alle Bildung, jetzt nehme ich den Bildungsbegriff mit dazu, alle Bildung hatte ein Versprechen, dass es dir besser geht. Du konntest durch Bildung Freiheit vermehren. Freiheit im Sinne von Selbstbestimmung. Der alte Bildungsbegriff und die Idee, sagen wir mal, der französischen Revolution oder die Idee der Aufklärung, das wäre mir noch lieber, in eine gute Autonomie hineinzukommen, in eine Selbstbestimmung hineinzukommen, das gehörte zusammen. Bildung führte zur Selbstbestimmung. Selbstbestimmung führte zu mehr Freiheit. Ich habe das noch sehr, sehr gut im Ohr und viele von Ihnen natürlich dann auch, wenn die Eltern gesagt haben, dieser ganz simple Satz, dir soll es mal besser gehen wie mir. Und es ist auch gelungen. Auch mein Berufsleben, also selbst wenn es sich als Arbeiter fortgesetzt hätte, wäre ein viel besseres gewesen als das meines Vaters. Weil es mit der Bildung zu tun hat. Das ist eine positive Erfahrung, das ist eine Kraft. Und in dieser Kraft, von dieser Kraft, von diesem gelungenen, sagen wir einmal 200 Jahren Bildung, schöpft die Schule natürlich auch noch. Da ist auch ein Vertrauen da. Trotz allem, was ja auch immer wieder schiefgegangen ist, glaube ich, ist das der Impetus, der bleibt. Bildung hat viel geschaffen. Bildung hat Autonomie geschaffen, hat Freiheit geschaffen, hat auch Befreiung geschaffen von ganz viel Bevormundung. Das alles hat die Lebensqualität enorm erhöht. Und jetzt sind wir in dieser schwierigen Phase, dass das so nicht mehr weitergeht. Weil es nicht mehr weitergeht, heißt es nicht, dass es schlecht war. Und das ist, glaube ich, jetzt auch ein Schritt der Reifung, anzuerkennen, was war, was gut war. Und trotzdem zu sagen, es wird nicht so weitergehen, weil diese ganze Wachstumsideologie nicht mehr greift. Ich meine, das dämmert natürlich auch ganz vielen, dass unser Wachstum ist alles nichts Neues, aber jetzt kommt sozusagen der Rebound, nicht? Dass unser Wachstum natürlich auch Flüchtlinge produziert, wenn wir das mal so sagen. In Klammern einmal formuliert, wenn jetzt in Nordafrika oder in Syrien oder wo auch immer, stellen Sie sich einmal vor, es würde eine junge Generation, zwei Generationen lang von Bildung abgekoppelt sein müssen, in diesen Ländern. Dann müsste es in unserem eigenen europäischen Interesse sein, alle diese jungen Leute hierher zu holen und ihnen Bildung zugänglich zu machen. Die Nichtbildung führt zum IS-Staat. Der Zusammenhang ist eindeutig. Nimm die jungen Leute weg von der Bildung, nimm sie weg von dem, was Bildung ermöglicht, und wir haben offene Türen und Toren für alle schlimmsten Ideologien. Und keiner von uns kann mehr sagen, naja, das ist ja weit weg. Jetzt auf einmal begreifen viele, was Globalisierung bedeutet. Da hat man sich gepriesen und gepriesen und Globalisierung, aber man will ja immer nur die eine Seite des Ganzen. Wir brauchen heute eine Weitsicht, auch eine politische Weitsicht. Die ist aber bei unserem gängigen demokratischen Wahlmodus überhaupt nicht mehr zu erreichen. Wer immer nur in vier Jahresrhythmen denkt, kann Zukunft nicht mehr gewinnen. Und das ist natürlich auch eine Frage, wie kann sich hier Schule positionieren, wie kann Schule sich unabhängig machen von immer wieder neuen Bildungsideen der jeweils politischen Parteien, die alle paar Jahre wechseln. Was könnte das bedeuten für katholische Privatschulen? Dann müsste es doch auch so etwas wie einen Klang von Ewigkeit geben, der einfach mal anders klingt als dieses hektische des Alltagsgeschäfts. Danach suche ich auch. Ich denke, dass Bildungspolitik ähnlich gestaltet sein müsste wie Jurisprudenz. Wir können auch das Recht nicht permanent von den parteipolitischen Interessen bestimmen lassen. Und so viel Ruhe, wie das Recht hat, und sich durchaus weiterentwickeln kann, so braucht er auch Bildung. Bildung darf parteipolitisch nicht angetastet werden. Ist viel zu kostbar. Aber da hätten wir noch sehr viel vor. Und ich glaube, die Schule könnte wirklich Ruhe hineinbringen in diesen Prozess. Aber ich habe ja schon deutlich gemacht, wenn die Eltern auch selber Ängste haben, weil sie jetzt merken, dass das Modell von permanenter Steigerung nicht mehr aufgeht, dann kommen die natürlich und wollen, dass ihre Kinder die Leistungsanforderungen erfüllen, die ihnen, den Kindern, garantiert, dass sie den Level der Eltern einigermaßen erreichen können. Nur, und das gehört heute mit zur Aufklärung, das geht nicht mehr. Ich zitiere einmal den Hartmut Rosa, der ja einer der ganz führenden Soziologen in Deutschland ist, der sich mit dem ganzen Beschleunigungsthema beschäftigt hat und ein sehr schönes Buch geschrieben hat, Beschleunigung als Entfremdung. Im Sinne, dass das immer schneller, immer mehr Beschleunigung führt, auch zu immer mehr Entfremdung. Er ist in Leipzig an der Uni. Er schreibt, zum ersten Mal seit 250 Jahren hat die Elterngeneration flächendeckend nicht mehr die Erwartung, dass es den Kindern einmal besser gehen wird als ihr selbst, sondern ganz im Gegenteil. Also nach dem Motto, wenn wir ehrlich sind, können wir nicht davon ausgehen, dass es unseren Kindern einmal besser geht, wenn sie Glück haben. Die Glück haben, könnten sie gerade den Level halten. Wer selbst Kinder hat, wird mit diesem Thema beschäftigt sein. Ich glaube es für meine eigenen Kinder vielleicht noch, aber Enkel nicht mehr. Das ist, sie hofft, dass es ihnen nicht viel schlechter gehen wird, dass die Krisen nicht ganz so schlimm werden, dass die erreichten Standards einigermaßen zu halten sein werden. Jetzt kommt aber der Satz, dabei ist aber klar, dass das nur möglich ist, wenn individuell und kollektiv noch mehr Energien mobilisiert werden, um Wachstum und Beschleunigung und Innovation anzutreiben. Das, was ich eben schon sagte, wir werden den Level nur halten, wenn wir noch mehr Energien freisetzen. Die Frage wird sein, wie sollen wir das schaffen? Wie sollen es die Kinder schaffen, noch mehr Energien freizusetzen, wenn sich das Burnout-Syndrom in die Schule hineinfrisst? Was hat es für einen Sinn? Und wir wissen von vielen jungen Leuten, dass sie sagen, in dieses Hamsterrad will ich nicht hinein. Weil es schlicht und einfach keinen Sinn hat, weil auch dahinter kein Wert wirklich zu finden ist. Wir Heutigen, ist das Resümee von Hartmut Rosa, wir Heutigen laufen nicht mehr auf ein verheißungsvolles Ziel vor uns zu, sondern vor dem katastrophischen Abgrund hinter uns davon. Das ist sehr gut beobachtet und auch schön formuliert. Also wir Heutigen laufen nicht mehr auf ein Ziel zu, wenn man genau hinschaut, sondern wir laufen vor dem katastrophischen Abgrund hinter uns davon. Wir sind gar nicht zukunftsorientiert. Wir wollen nur nicht wahrhaben, was uns einholen wird. Käme es auf uns zu, müssen wir ja umkehren in die andere Richtung. Aber wohin denn dann? Also wo sind wir dann unterwegs? Und er meint, das ist ein kollektiver Unterschied ums Ganze. Und jetzt, darauf muss ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen, zeigt er natürlich, wie durch diese Steigerungsoption alle Lebensbereiche betroffen sind. Und wo diese Steigerungsoption alle Lebensbereiche betrifft, übrigens auch die Schule betrifft, bleibt immer weniger Raum für personale Resonanz. Es ist ganz spannend für mich gewesen, dass dann Hartmut Rosa in der Frage, was können wir denn tun, diesen Begriff der Resonanz mit eingebracht hat. Er sagt, der moderne Mensch braucht unbedingt Resonanzräume, also er braucht Räume, in denen er als Person, so sage ich es jetzt, ins Schwingen kommt. Nicht nur als Funktion, sondern als Person ins Schwingen zu kommen. Und er nennt im Grunde drei große Resonanzräume. Der eine ist die Natur. Ich würde aber jetzt nicht nur als Natur, von Natur sprechen, sondern von Natur als Schöpfung. Ich glaube, dass Schöpfung der Resonanzraum ist, der auch jedem Menschen zur Verfügung steht. Das andere ist die Religion und die Kunst. Das wären sozusagen die Resonanzräume, Religio auch ganz in diesem ursprünglichen Sinne verstanden, auf die Person hinbezogen, das Rückbeziehen, Religio, das Rückbeziehen auf das absolut Lebendige. Mich als Person zu erfahren, braucht immer die Erfahrung des eigenen Lebendigseins im Zusammenhang und im Kontext mit anderen und mit anderem. Das nennt Hartmut Rosa Resonanzräume. Und er sagt, wir müssen schauen, dass diese Resonanzräume erhalten bleiben und dass Menschen wieder lernen, diese Resonanzräume aufzusuchen. Und wenn wir das jetzt umsetzen, einmal überlegen, was könnte das für Schule bedeuten? Wenn ich jetzt so, das können wir vielleicht dann auch nachher noch vertiefen und auch da auch miteinander suchen. Wo bestehen, jetzt ganz pragmatisch hingeschaut in den Schulalltag, wo bestehen Resonanzräume für das Personal? Wo bestehen Resonanzräume bei der Enge des Lehrplans? Dass Eltern ja zum Beispiel ganz große Sorge haben, also wenn sie jetzt nicht die Gesundheit des Kindes eh schon aufs Spiel setzen, um der Leistung willen, sondern dass sie ganz große Sorge haben, zum Beispiel wenn ein Kind krank ist, dass ein Kind durch eine längere Phase oder kürzere Phase der Krankheit den Anschluss verliert. Allein dieses Anschlussdenken ist aber der Würde der Person nicht angemessen. Und wenn das so ist, das heißt, wir können die Person nicht auf Anschlüsse reduzieren. Aber unser ganzes System ist so, schaffst du die Volksschule nicht, kommst du nicht aufs Gymnasium. Schaffst du das Gymnasium nicht, kommst du nicht an die Universität. Alles ist auf Anschluss. Ja, wie bei der Deutschen Bundeswehr. Nur die Anschlüsse passen nicht mehr. Dann kommt eben immer zu spät. So, und jetzt entsteht natürlich der Druck, wenn du diesen Anschluss nicht schaffst. Das ist die Botschaft. Dann ist dein Leben verloren. Und das macht Eltern und Schülern Angst. Ich möchte nicht schon mit 10 Jahren oder mit 12 Jahren das Gefühl haben, mein Leben hat sich schon vorweg entschieden. Und was der absolute Wahnsinn des Ganzen ist, ist, dass heute in dieser Phase, wo es so sehr auf die Anschlüsse ankommt, noch etwas dazwischen kommt, ist die Pubertät. Wie man das schaffen soll, das schafft man nur mit Drogen. Und mit Drogen meine ich jetzt nicht, es gibt viele Formen von Drogen. Auch viele Kinder stehen unter sehr hoher Medikamentation, damit sie die Leistung schaffen. Schauen Sie sich doch an, welcher gesellschaftliche Bereich geht denn ohne Doping? Hinter Düsseldorf kann man im Rhein messen, wie hoch der Anteil des Kokains ist. Düsseldorf ist so eine innovative, kreative Künstler oder Mode oder was auch immer. Da leben die jungen Leute. Ja, die schaffen das alles nicht ohne Kokain. Das wusste ich schon länger auch von den Wiener Philharmonikern. Auf Reise nehmen die schon ihre Mittel mit. Zwischen Aufputschmittel und Antidepressiva. Das weiß ich von Insidern. Und schauen Sie in den, was, jeder hat irgendwo, jede Familie einen Hausarzt, der irgendwelche Mittelchen verschreibt. Und wenn es das Ritalin ist, damit man die Lebendigkeit sozusagen ein bisschen herunterdimmt auf sogenannte Konzentration, Fokussierung. Und wir wollten über Sinn und Werte sprechen. Ich muss das einfach so deutlich machen, dass um auch natürlich den Beitrag, den jede Lehrerin und jeder Lehrer als Person leistet, auch hoch einschätzen zu können. Es ist eine unglaubliche Leistung, aber jetzt auf einer etwas anderen Ebene, wenn es gelingt, im Unterricht, im Schulalltag Resonanzräume zu schaffen für das Personal. Da möchte ich sozusagen eine Spur aufmachen, dass wir da einfach mal schauen, was heißt denn eigentlich Resonanzraum für das Personal. Im Sinne von Viktor Frankl sind Werte Resonanzen. Und da wird es natürlich jetzt ganz spannend und Sie können sich vorstellen, dass das einen natürlich freut, wenn man so aus der Frankl-Schule kommt und dass dann einer der ganz führenden Soziologen, heute kommen übrigens die guten Beiträge nicht mehr so sehr von der Psychologie, die kommen heute mehr aus der Soziologie. Da komme ich noch auf ein anderes Thema zu sprechen. Aber gerade die Soziologen haben hier mehr erkannt, als die Psychologie hat sich viel zu sehr immer nur mit dem Individuum beschäftigt, ohne Resonanzräume zu anderen aufzumachen. Das Ganze hat sich ja auch zugespitzt im Narzissmus. Wer die Zeit liest, oder die Zeit, ich glaube an der Zeit, oder in der Süddeutschen, ich weiß jetzt gar nicht genau, der bekannte Philosoph und der Lebenskunst, der Wilhelm Schmid, sehr bekannter Mann, hat jetzt nochmal gesagt, er kann das Gerede vom Glück nicht mehr hören. Dieses ganze Glücksthema geht ihm so am Hintern vorbei. weil es um mehr geht im Leben als um Glück. Sein Renner ist im Moment das Buch Gelassenheit. Ist auch interessant. Die Leute sind gar nicht mehr nach Glück unterwegs, sondern sie fragen, was kann uns gelassen machen? Womit wir dann den besten Weg zu Meister Eckhart wären. Meister Eckhart, das wäre noch was für katholische Privatschulen. Das hätte ich schon Lust dazu. Aber merken Sie, was sich da verändert. Dass auch selbst, aber Wilhelm Schmid hat ja vor vielen Jahren schon dieses kleine Buch geschrieben, zum Glück gibt es mehr als Glück. Also unsere ganze Fokussierung auf das Glücklichsein, was ja auch durch die Psychologie ziemlich dynamisiert worden ist, hat uns nicht weitergebracht. Wir haben als Frankelianer, wenn ich das mal so sagen kann, immer ein bisschen gelächelt und gesagt, naja, Sinn und Glück sind schon noch ein paar Unterschiede und wir hatten immer schon mehr auf Sinn gesetzt als auf Glück. Und Wilhelm Schmid schreibt ganz klar, also worum geht es im Leben? Es geht im Leben darum, vor Schwierigkeiten gestellt zu werden, um diese Schwierigkeiten zu bewältigen und dann wieder vor Neuen zu stehen, die man wieder bewältigt. Also mehr Sisyphus. Gut, unsere Glücksideologie, die haben wir ein bisschen hinten anstellen müssen und damit werden wir auch bei diesem Thema mit Sinn und Werten führen. Ich glaube, wir können den jungen Leuten und sollten ihnen auch gar kein glückliches Leben in dem Sinne versprechen. Wieder zu verstehen, aber auch bei uns selber zu verstehen, dass Glück, übrigens wie Erfolg, auch wenn Sie Erfolg mit einem Bindestrich schreiben, R-Volk, dann merken Sie, dass Erfolg eine Folge von etwas ist. Kommen wir zum ABC. Alten Wissens. Das, was Erfolg ist, das, was Effekt ist, kann man nicht anstreben. Frankl pur. Glück und Erfolg sind Effekt von. Übrigens, Sinn ist auch ein Effekt von. Stellt sich ein. Es gibt übrigens auch im jesuanischen Denken genau diese Struktur. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist Intention. Und alles andere ist dann Effekt. Was aber kann ich intendieren? Was kann ich anstreben? Noch einmal, Glück und Erfolg und Sinn kann ich eigentlich gar nicht anstreben. Das stellt ganz viel von bekannten Motivationstheorien auf den Kopf. Erfolg müssen wir anstreben. Eine deutsche Firma exerziert das jetzt ziemlich durch. VW. Da war diese Ideologie auch noch ein bisschen herrschaftlich und auch mit Angst besetzt. Herr Winterkorn stellt sich hin und gibt Ziele vor. 2017 wollen wir die größte Autofirma der Welt sein. Das lässt sich gut sagen. Hat man ja gelernt. Ziele angeben. Dafür müssen wir aber das und das erreichen. Mit den Abgaswerten. Und keiner hatte mehr den Mut von den Ingenieuren, diesem Patriarchen zu sagen, das geht nicht. Weil dann wäre das Ziel in Frage gestellt. Und das darf nicht sein. Wenn wir sagen, wir brauchen 5% mehr Steigerung, so denkt ja die Wirtschaft, dann ist es durchzusetzen, egal wie ihr das macht. Wirklich egal, wie ihr das macht. Dann lasst euch was einfallen. Naja, dann lässt man sich was einfallen. Bis es dann rauskommt. Übrigens, kann ich schon sagen, VW hat mich angefragt. Der Chef Müller hat mich angerufen und gefragt, ob ich mit dem Vorstand arbeite über Sinn und Werte. Sie wollen was Neues. Weil sie merken, dass mit dem alten System Vorgabe, Leistungsdruck, Angst gar nichts mehr geht. Und ich habe Ihnen gesagt, VW könnte für die Gesellschaft etwas unglaublich Wichtiges leisten und zeigen. Wenn es euch gelingt, von diesem Leistungsdruck in die Verantwortung hineinzugehen. Sie sagen, wir wollen eine neue Struktur von Verantwortung. Aber was heißt Verantwortung? Verantwortung heißt nicht, und das wäre ja auch in der Schule dann nicht so zu machen, ich mache dich verantwortlich für. Ihr als Lehrerinnen und Lehrer seid verantwortlich für die Einhaltung und Durchführung des Lehrplans. Das hat mit Verantwortung im existenziellen Sinne ja gar nichts zu tun. Weil Sie ja als Person darin gar nicht gefragt werden. Sie müssen funktionieren. Wer Verantwortung so betreibt, macht aus dem Menschen Funktionäre. Und wir sind keine Bildungsfunktionäre. Verantwortung, meinte Franke, setzt immer auf Freiheit voraus. Auch einen Freiraum. Vielleicht braucht es wieder Visionen. Ich träume immer noch davon und jetzt erst recht wieder, dass eine Lehrperson, eine Schule, dass jeder von Ihnen eine Führungskraft ist in Bildungsfragen. Eine Führungskraft. Und dass man der Schule und den Lehrerinnen und Lehrern, die in diesen Schulen unterwegs sind, zutraut und sagt, wir trauen euch zu, dass ihr mit unseren Kindern einen guten Weg geht und ein gutes Ziel erreicht. Aber nicht unter Vorgabe von, dann sind sie Sklavenantreiber. Man muss sagen, Gerhard Hüther, der fällt mir dann immer ein bei Sklavenantreiber, das ist ja auch in der Wirtschaft so, man muss dann immer antreiben, antreiben, antreiben und sie müssen Schüler auch antreiben und man muss gegen die Motivation ankämpfen und so weiter. Und dann sagt er, hat eben mal ein türkischer Unternehmer gesagt, na, bei uns gibt es einen guten Spruch für Eselsantreiber. Wer den Esel antreibt, darf den Furz nicht fürchten. Das ist eine sehr schöne, aus der türkischen Weisheit gewachsene Sicht der Dinge. Aber wir sind gar keine Antreiber in diesem Sinne. Dafür, damit wir aber keine Antreiber sind, braucht es das ganze Sinn- und Wertethema. Ich komme noch einmal auf dieses Thema jetzt dezidiert zu sprechen. Wir hatten gesprochen von den Resonanzräumen. Wir brauchen, so die Soziologen, Resonanzräume für das Personal. Übrigens, im alten Jargon, nehmen wir Martin Buber, ist natürlich die Begegnung. Der Resonanzraum und der Dialog. Begegnung und Dialog sind der anthropologische Ort, an dem sozusagen Resonanzen entstehen. Die Frage ist zum Beispiel, wie viel Begegnung und wie viel Dialog in der Schule ist überhaupt möglich. Und mit Schülern in den Dialog zu treten, bedeutet nämlich wegzugehen von dem Wissen. Wenn einer etwas weiß und der andere es nicht, ist es schon kein Dialog mehr. Und Dialog ist die Begegnung im Zwischen. Ich mag diesen Begriff. Zwischen uns. Zwischen uns ereignet sich etwas. Zwischen uns ist Raum. Aber wenn ich jetzt sage, zwischen uns ist Raum, dann heißt es auch Zeit. Und jetzt sind wir an einer nächsten Bruchstelle, an einer nächsten kritischen Stelle. Wie ist es mit der Zeit? Sind wir noch bei den, sozusagen beim Rahmenprogramm. Eine der Lieblingsdefinitionen von Zeit, die ich so gerne mag, die kommt aus dem Max-Planck-Institut vor ein paar Jahren schon, die haben gesagt, Zeit ist das, was uns fehlt, wenn sich zu viel ereignet. Es gibt im Moment keine bessere Definition von Zeit, die das Alltagszeitthema auf den Punkt bringt. Zeit ist das, was uns fehlt, wenn sich zu viel ereignet. Und es gehört heute mit zur Lebenskunst und ich glaube auch, es gehört mit zu einer Führungsarbeit. Die Ereignisse im eigenen Leben zu reduzieren. Das wiederum setzt voraus einen sehr kritischen Umgang mit den technischen Hilfsmitteln. Alles ist ambivalent. Jedes Hilfsmittel, das uns einerseits hilft, etwas zu ersparen, nehmen wir nur den PC, lässt ja auch den Ereignisstrom permanent ansteigen. Wie kann man mit den Dingern umgehen, dass man nicht noch mehr Ereignisse dadurch eingespielt bekommt? Wir können die Zeit nicht erweitern, aber wir packen viel zu viel hinein in die Zeit. Wir packen auch viel zu viel Lerninhalte hinein in die Zeit. Und das ganze Dilemma unseres sogenannten Bildungswesens ist dies, dass wir alle Inhalte fast nur noch oberflächlich, wie auf dem iPad, von einer Seite zur anderen jagen. Wir haben eine Oberflächenstruktur ohne Tiefenstruktur. Und wer am schnellsten scannen kann, der ist der Gebildetste. Je oberflächlicher, und das ist eine Not, die sie jetzt deutlich wird, je oberflächlicher aber Leute sind, auch in ihrer Persönlichkeitsstruktur, desto weniger verträglich sind sie miteinander. Gemeinschaft geht nie oberflächlich. Das gilt übrigens auch für die Religionen, das sieht man ja auch. Nicht? Nehmen wir mal die Mystik, die nie oberflächlich war. Die Mystiker aller Religionen würden nie Krieg gegeneinander führen und haben das auch nie. Weil sie so tief, so gründlich sind, dass sie auf dem Grund stehen und auf dem Grund begegnen sie sich und anerkennen sich. Je oberflächlicher, desto mehr Auseinandersetzung, desto mehr Aggression, desto weniger Verständnis füreinander. Das ist jetzt eine sozialpsychologische Aussage. Das gilt aber auch für alle Bildungsinhalte. Vertiefen ist wichtiger als viele Informationen. Und auch da möchte ich überlegen und Anschlüsse geben, gibt es eine Chance, den Lehrplan zu entrümpeln, um zu dem alten Thema zurückzukommen, und das ist auch ein Wertethema, weniger ist mehr. Ich glaube, wenn es überhaupt eine Rettung gibt, dann mit diesem Satz, weniger ist mehr. Bildung heißt ja nicht Fertigkeiten erwerben, mathematische, geografische, geschichtliche. Bildung hat mit Daten nichts zu tun. Das sind Fertigkeiten. Bildung ist die Frage, in welchem Geist will ich und werde ich meine Fertigkeiten, die ich gelernt habe, einsetzen? In welchem Geist will ich sie handhaben? Meine Mathematik, meine Physik, meine Biologie, mein Deutsch. In welchem Geist werde ich sie handhaben? Wer aber formt den Geist junger Menschen? Bei diesem Überangebot von Informationsinhalten in der Schule bleibt für Bildung überhaupt keine Zeit mehr. Übrigens, der Bildungsbegriff kommt aus der Mystik. Gott einbilden. Da bekommt auch die Einbildung eine ganz andere Konnektion. Ich hoffe, wir sind gut eingebildet. Aber wir haben ja nie mehr von Einbildung gesprochen, sondern nur noch von Ausbildung. Darüber kann man auch mal nachdenken. Damit ich mich aber einbilden kann, damit ich mir ein Bild einbilden kann, musste ich immer wieder hingehen zu diesem Bild, und dieses Bild stand. Und es stand auch morgen noch und übermorgen. Wenn aber das Bild schon vorbei ist und morgen der neue Inhalt kommt, woran soll ich mich bilden und was ist der Inhalt, der mich bildet? Bildungsarbeit ist Tiefenarbeit, geht in die Tiefenstruktur. Und da muss man, glaube ich, über viele, viele und lange Zeiten an den großen Themen dranbleiben. Und wenn wir nur drei Begriffe hätten, in die wir uns einbilden: die Würde der Person wäre eine, die Wertschätzung, und mit dem Thema die Wertschätzung auch das ganze Wertethema. Ich glaube, Sie verstehen, worauf es ankommt. Wer Bildung will, muss reduzieren. Die Information zugunsten der Bildung reduzieren. Bildung aufzubauen ist ein hochkomplexer, geduldiger Vorgang. Braucht unglaublich viele Vernetzungen. Nicht nur im Gehirn, sondern mit dem ganzen Leib. Bildung ist nicht nur zu reduzieren auf die Gehirnstruktur. Das Tolle ist übrigens auch, das darf ich mal sagen, dass ja auch sozusagen der Leib mit einbezogen wird in Bildung. Aber was tut der Leib noch in der Schule? Meine ich nicht hier Turnvater Jahn, sondern es gibt so vieles für den Leib. Zwei Erfahrungen. Nur die jetzt mit Schule überhaupt nichts zu tun haben, aber die auch wieder weit über Schule hinausreichen. Nehmen wir das ganze Thema der Demenz. Demenz heißt, die Strukturen, die wir gehirnmäßig aufgebaut haben, die verfallen. Und Demenz ist natürlich in einer Gesellschaft, die ganz einseitig auf die Ratio setzt und auf das rationale Bewusstsein, ein ganz großes Problem. Deshalb sind wir diesem Thema auch überhaupt nicht gewachsen. Weil wir nach wie vor die Würde der Person in dem Bewusstsein, im rationalen Bewusstsein angesiedelt haben. Und jetzt kenne ich da jemanden, der macht Arbeit mit Demenzkranken ziemlich anders. Und hat dort eine ehemalige Sängerin, die sehr aggressiv ist. Die weiß gar nicht mehr, dass sie Sängerin war. Er spürt, die braucht ein Klavier. Und zwar ein gutes. Also besorgt er mit viel Spenden und so weiter ein Klavier, damit sie Klavier spielen kann. Und jetzt kommt das Tolle. Sie weiß nicht, dass sie Klavier spielen kann. Rational. Setzt sie sich aber an den Flügel oder ans Klavier. Spielt sie. Wunderbar. Und singt dazu. Schubert. Sie weiß es aber nicht. Überlegen Sie einmal. Gebildet im Leib. Oder ein Großvater sitzt dort, schon einige Wochen sehr depressiv, im Sommer auf der Terrasse, und nun ist es so, dass die Enkel mal zu Besuch kommen und die beginnen im Garten Fußball zu spielen. Auf einmal steht er auf und spielt mit ihnen Fußball, zeigt ihnen Tricks. Er wusste gar nicht mehr, dass er früher Fußball gespielt hat. Und dass er gar nicht so schlecht war. Aber sein Leib wusste das noch. Also Sie merken, dass Bildung weit über die Ratio hinausgeht. Und was wir gerade mal testen bei PISA ist Ratio. Und die geht uns verloren. Im Alter, in der Pech haben. Dann kannst du auf PISA schauen und hast nichts gewonnen. Wie können wir es schaffen, dass wir in der Schule Resonanzräume für Begegnung haben? Das ist natürlich jetzt auch eine Frage an jeden Einzelnen, an jeder Einzelne von uns. Wie sieht es mit meinen Resonanzräumen aus? Zu welchen Werten lebe ich in Resonanz? Habe ich dafür Zeit? Nehme ich mir dafür Zeit? Welche Werte, das ist jetzt sehr persönlich gefragt, kann man ja auch mal mit so in die Klausuren nehmen. Welche Werte haben mich eigentlich gebildet? Nicht, was habe ich rational gelernt, sondern in welcher Haltung lebe ich mein Wissen? In welcher Haltung lebe ich mein Wissen? Welche Werte haben mich herausgefordert? Und dann bin ich jetzt natürlich ganz auf der Frankfurter Linie. Werte, ganz in der Tradition natürlich auch von Max Scheler stehend, Werte sind etwas, ist etwas, das uns berührt. Und zwar in der tiefen Schicht berührt. Und wenn ich im Tiefen berührt bin, dann möchte ich, und das kennen wir alle, dem nachgehen. Das möchte ich vertiefen. Wenn man berührt ist von einem Wert, ist man motiviert. Das ist ja Frankls großes Thema, das mir nach wie vor so gut gefällt und ich finde es auch immer wieder faszinierend, dass er sagt, du kannst ja gar nicht wollen wollen. Du kannst dich nicht bilden wollen. Du kannst dich auch als Schüler gar nicht motivieren wollen für den Unterricht. Jetzt machen wir es ganz simpel. Entweder es berührt dich oder es berührt dich nicht. Und dass es dich berührt, jetzt spreche ich mal so zum Schüler, so würde ich auch sprechen, hat mit zwei, vielleicht mit drei Dingen zu tun. Einmal mit dem Unterrichtsstoff, ob der dich berührt, und zweitens mit der Lehrperson. Das wissen wir alle, wie wir als Lehrpersonen auch Kindern Zugang zu den Inhalten, von denen wir finden, dass sie toll sind, verbauen können, durch unsere A-Personalität. Und wie andere Lehrpersonen einem Inhalte erschließen können, von denen man nie gedacht hat, dass man dafür ein Interesse findet. Wir sind die Schlüssel. Das heißt aber nicht jetzt so nach dem Motto, immer nett und freundlich und seid Kumpel für die Schüler und so weiter. So billig geht das einfach nicht. Sie müssen aber spüren, in welchem Geist lebe ich. Und ist das mein Credo? Der Mensch steht im Mittelpunkt. Der Mensch ist Person. Der Mensch als Person hat Vorrang, immer, vor allem. Das gilt auch theologisch, dogmatisch. Der Mensch steht über der Dogmatik. Und hier hat die Kirche einen langen Lernprozess noch vor sich. Nimmt sie den Menschen ernst, muss sie viele ihrer Dogmen verändern. Und deshalb kann Sinn und Wert ja nie bedeuten, jetzt irgendwelche genormten Inhalte, Lehrinhalte, dogmatische Inhalte, gesellschaftliche Inhalte als Wert zu konstatieren und über diese Dinge zu reden und sie im Unterricht sozusagen den Kindern rational wieder nahezubringen. So geht Wertführung überhaupt nicht. Fragt das auch mich selber immer und gibt es natürlich auch gerne weiter. Ich kann auch so herumfragen, mit welchen Werten kommen Schüler in Berührung, wenn sie mit mir zu tun haben? Mit welchen Werten, nicht mit welchen Inhalten, sondern mit welchen Werten kommen Kinder in Berührung, Schülerkinder, wenn sie mit mir in Berührung kommen? Wie ist es mit den Werten? Barmherzigkeit? Güte? Ach, wir bräuchten nur die Bergpredigt herzunehmen. Wenn das nicht in uns schwingt, nutzt auch alles Reden nichts. Da sind wir zum Glück sehr sensibel. Das hat Guardini einmal gesagt. Die Person ist erst in den letzten 300 Jahren zu ihrem Bewusstsein erwacht. Sie ist also noch gar nicht so alt. Jesus hat das grundgelegt durch die Aufklärung. So Guardini ist sie noch einmal zu eigenem Bewusstsein erwacht. Und deshalb ist sie sehr sensibel. Und sie ist auch sehr schnell verstörbar. Und ich glaube, dass sie auch sehr schnell verstörbar ist bei jungen Menschen. Die Sehnsucht nach personaler Begegnung ist sehr, sehr hoch. Aber es geht auch den jungen Menschen nicht darum, personale Begegnung jetzt zu reduzieren auf Nettigkeit und gelerntes Lächeln. Es geht um Echtheit. Übrigens, zur Echtheit gehört immer auch die Grenze mit dazu. Jeder von uns ist begrenzt, macht Fehler. Die eigene Grenze mal wieder als Wert zu erkennen, als Wert zu erkennen, sagen zu dürfen, das kann ich nicht. Und dann verweisen zu können auf jemand anderen. So entsteht Gemeinschaft. Wir alles können. Das nehmen sie uns doch nicht ab. Eigentlich ist Schule ein wunderbarer Ort. Da gibt es fantastische Inhalte, gewachsen über viele tausend Jahre der Menschheitsgeschichte. Das muss man sich schon mal klar machen. Das dürfen wir Kindern vermitteln. Deshalb muss man auch nicht immer up-to-date sein mit dem Bildungsplan. Vieles, was im Alltag später erlernt wird, erlernt der Mensch spielend. Hat er einmal gründlich gearbeitet. Einmal gründlich. Erschließt er sich die Welt immer wieder. Bei Kafka gibt es so eine Szene, wo der Herr wegreitet und der Knecht fragt, Herr, haben wir genug Essen für unterwegs? Und der Herr, es gibt nicht genug Essen. Wir werden verhungern, wenn wir unterwegs nichts finden. Wahrscheinlich muss man ausgebildet sein, um es zu finden. Und nicht mit einem Sack belastet zu sein und damit die Zukunft meistern zu können. Weniger wäre mehr. Da mache ich mir keine Sorgen. Die jungen Menschen, die erschließen sich alles. Was an Wissen, an Know-how, an technischen Dingen notwendig ist, das machen die zu Hause. Braucht man wirklich Unterricht im Computer? Immer so beschämend, wenn dann die Schüler immer noch den Lehrern sagen, wie es geht. Die Hacker, die Guten, die kommen manchmal von zu Hause, das lernen die nie in der Schule. Also ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Aber es braucht sozusagen eine Stärkung, und jetzt komme ich dann zum Schluss, was mit diesem Führen zu tun hat. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir die jungen Menschen hinführen zu einem ganz stabilen Selbstvertrauen. Zu einem ganz stabilen Selbstwert, der sich auch noch etablieren kann als Grundwert. Selbstvertrauen leitet sich nie vom Wissen ab. Durch Pauken macht man keine guten Abschlüsse, auch wenn sie mit 1 bezeichnet werden. Ich weiß, dass viele junge Menschen sehr verunsichert aus der Schule gehen, weil sie sich ihrer selbst nicht gewiss sind. Gut, vielleicht braucht man heute länger, das glaube ich schon. Studium gehört vielleicht auch noch mit dazu. Aber was heißt es, einem Menschen so zu begegnen, dass er sich in seinem Selbstwert stabil fühlt? Dass er sich geachtet fühlt? So, dass er sich selber achten kann? Die Selbstachtung. Und das hat alles jetzt nichts mit Narzissmus zu tun. Und die Katastrophe, in der wir im Moment sind, ist ja die, dass der sogenannte Narzissmus oder auch der Begriff Egoismus völlig falsch verstanden wird. Ein egoistischer Mensch ist nicht stark. Dann sagt man, sei doch nicht so egoistisch. Ein Egoist als Narzisst ist krank. Er hat nichts, was er geben könnte. Absolut nichts. Emotional ausgetrocknet. Die Emotionalität wurde zurückgezogen in den Elternhäusern, wenn die Leistung nicht stimmte. Nach außen glänzen. Die anderen müssen dich anbeten. Und schaut dazu, dass wir dich auch anbeten können, du, unser Königskind. So entstehen unglaubliche Defizite in der Persönlichkeit. Und da dürfen Sie sich auch als Lehrerperson nicht täuschen lassen. Kinder mit Defiziten. sind immer sehr lernbereit, zunächst, in unserem Kontext, weil man ihnen verspricht, dieses Defizit könntest du über gute Noten kompensieren. Und merken Sie, wie sich hier der Kreis dann schließt zum Teufelskreis. Ich habe immer ein ungutes Gefühl bei allzu viel Leistung und bei allzu guten Noten, an denen man sich dann hält, in der Familie. Und die Kinder werden da auch gelehrt, sich daran zu halten. Aber glauben Sie mir, da sage ich nichts Neues, damit kommt man nicht gut durchs Leben. Unten drunter wächst die Angst. Wer bin ich, wenn das alles nicht mehr greift? Wer bin ich dann? Und viele kommen an dieser Angst schon im Studium. Ich habe ja auch viel mit Prüfungsängsten zu tun. Bei Studentinnen und Studenten, übrigens mehr bei Studentinnen, das ist auch interessant. Die Frauen sind viel leistungsorientierter oft als die Jungs. Wenn ich mir dann die Geschichte anschaue, die Biografie, dann ist es vom ersten Schultag an, vom ersten Schuljahr an, eine wunderbare Karriere mit 1 und 2 und 1 und 2 und alles gut benotet. Aber es schafft kein Selbstvertrauen. Wieso kommt denn eine so vorzensierte junge Frau über Matura oder Abitur, über die Studiennoten immer bestens in Panik? Die könnte doch sagen, ist doch klar. Immer hat es geklappt. Was soll ich mir sorgen? Ich kann's. Sie weiß nicht, dass sie es kann, weil ihr etwas fehlt. Ich werde mich daran, ich werde das nie vergessen, dass in einem Gespräch mit einer Studentin Wirtschaftsjuristerei, hatte schon einen Studienplatz in New York für europäisches Wirtschaftsrecht, dass sie selber sagte, ich glaube für mich wäre es das Beste, ich würde die Prüfung nicht bestehen. Dann habe ich gelächelt und gesagt, das schaffen Sie nicht. Die Prüfung nicht zu bestehen. Das wäre das Beste. Das wäre eine Leistung. Dann könnten Sie herausbekommen, wer Sie sind. Und ob Sie mehr sind als Ihre Leistung und Ihre Noten. Ich habe das ja mal so jovial gesagt, es gibt ganz viele Eltern und Schüler, die wissen nicht mehr, dass es ein Leben jenseits von 2 gibt. Aber die Lebenskompetenz beginnt jenseits von 2, das kann ich Ihnen sagen. Ich habe noch niemanden mit Prüfungsängsten in der Praxis gehabt, der mit 4, 3, zwischen 3 und 4 vorzensiert war. Da ist so viel Kompetenz. Es gibt nichts Schöneres als dieses Gefühl, was da kommt, ich mache was draus. Überlegen Sie einmal. Das wäre schon mal ein ganz pragmatischer Ansatz für ein gutes Gefühl. Komme, was da wolle, jetzt auf Schule bezogen, notenmäßig, ich mach was draus. Ich mach was draus. Das ist Selbstbewusstsein. Nicht, ich muss immer das erreichen, das ist kein Selbstbewusstsein. Wer denn kann sich eine schlechte Note überhaupt leisten? Zügig. Ohne in eine Katastrophe zu fallen. Auf einmal merken wir, dass Leisten auch was ganz anderes ist, das Leisten mit Kompetenz zu tun. Aber noch einmal, wesentlich hat das auch mit uns zu tun. Was spiegeln wir? Zu was gehen wir in Resonanz, auch bei den Schülern? Was vermitteln wir? Welches Bild haben wir? Das gehört natürlich alles mit dazu. Sie haben jetzt gemerkt, dass ich nicht so vorgegangen bin und gesagt habe, das und das und das sind Werte. und die machen wir jetzt mal und dann geben sie die den Schülern weiter. Das wäre wieder Normierung und so weiter. Jeder von Ihnen, von uns ist ein Individuum, hat eigene Werte. Und wenn wir sogar gleiche Werte finden, prägt sie jeder in seiner eigenen und in ihrer eigenen Individualität aus. Und das ist wunderbar. Werte kann man nicht normieren. Das ist der Unterschied zwischen Wert und Norm. Und Werte sind wie ein Instrument. Nicht? Ein Instrument muss sich immer wieder stimmen, einstimmen, abstimmen, nachstimmen. Manchmal reißt eine Seite, muss man sie auswählen. Also Wert ist etwas ganz, ganz Dynamisches, auch Lebendiges. Und deshalb ist es auch wichtig, sich selbst mal immer wieder als Instrument zu verstehen und sich selber zu hören. Wie klinge ich eigentlich? Es geht aber auch nur, wenn es uns ab und zu gelingt, die Schule mit all ihren Forderungen einfach mal draußen vorzulassen, also mit all ihren formalen Anforderungen und zu sagen, wer bin ich eigentlich ohne diesen formalen Hintergrund in der Schule? Was wäre das schön? Und wenn danach eine Sehnsucht entsteht, ich möchte wieder schwingen in meinen eigenen Werten und ich möchte das, was ich inhaltlich auch an Wissen zu vermitteln habe, mit meinen Werten sozusagen, durch meine Werthaftigkeit hindurchlaufen lassen, dann kommt es bei den Schülern auch an. Aber nicht immer so, dass sie sich für alles begeistern. Also es gibt jetzt nicht so einen Trick, dass zu sagen, ja, jetzt machen wir das mal so und dann haben sie jeden Schüler, der sich da begeistert. Sie werden immer damit zu tun haben, dann mache ich jetzt auch Schluss, dass sie in jeder Klasse, sofern wir diesen Unterricht noch so gestalten, wie wir ihn gestalten, also dass wir ein Unterrichtsfach vorgeben und das dann so eben machen, wie wir es immer gemacht haben. Es gibt ja ganz andere Modelle dazu. Aber dann werden Sie immer Schüler haben, die das interessiert und die das nicht interessiert. Und ich habe, das ist eine ganz pragmatische Sache, die immer wieder auf viel Diskussion stößt, empfehle nach wie vor, damit ehrlich umzugehen und zum Beispiel den Schülern zu sagen am Beginn eines Schuljahres, wer hat richtig Lust an diesem Fach? So von Herzen. Die versammle ich in einem Innenkreis. Man hat ja mal gesagt, man sollte Synergien zusammenführen. Den anderen sage ich, schön, dass ihr da seid. Ihr müsst hier nicht euch beteiligen. Ihr müsst zwar da sein, Schulrecht. Und ihr solltet so da sein, dass ihr nicht stört. Ihr könnt auch eure Hausaufgaben machen, die ihr nicht geschafft habt, ihr könnt auch Liebesbriefe schreiben. Seid da und stört nicht und schaut, dass ihr ab und zu was mitbekommt. Und mit den anderen mag ich jetzt arbeiten. Ich kenne einige Kollegen, die haben den Mut, es sichtbar zu machen, was eh da ist. Wenn man Synergien zusammenführt, ist es besser als hier ein Interessierter und dort ein Interessierter. Die werden nämlich durch die nicht so ganz Interessierten doch runtergezogen. Also führen das zusammen. Was noch nie passiert ist, ist dies, dass der Innenkreis kleiner geworden ist. Er ist immer größer geworden. Weil auch die, nicht alle, aber einige haben sich berühren lassen, von dem, was passieren kann, wenn man einmal mit Freude an etwas arbeitet, sich Zeit dafür nimmt. Ich sage das oft so, die Schülerinnen und Schüler sehnen sich nach gelungenem Leben, auch im Unterricht. Sie möchten irgendwo mal Zeugin sein, dass was klappt. Nur zugucken. Wenn man selber beteiligt ist, umso besser, aber dass man es auch nochmal erleben kann. So könnte man Unterricht machen. So kann man lernen. So können die miteinander kooperieren. Das ist Wert. Jetzt machen wir den Wert sichtbar. Lassen ihn mal wirken. Merken Sie, dass das gut braucht? Wert ist auch eine Energie, die sich dann auch ausbreitet auf andere. Und jetzt stellen Sie sich mal eine Konferenz vor, im Lehrerkonferenz. Wenn es uns gelingen würde, sagen, ja, die Schüler daraufhin mal anschauen, es wäre gut, wenn jeder Schüler und jede Schülerin in drei Innenkreisen sitzen würde. Das würde reichen. Und dieses, was sich dort inhaltlich abspielt, ganz macht. Wer hat denn den Mut zu sagen, weil du das ganz machst, weil du dich da vertiefst, brauchst du viel Zeit. Die gebe ich dir. Du brauchst in meinem Unterricht nicht so viel zu leisten. So muss das dann gehen. Was wir immer noch versuchen, dass die Schüler in allen Unterrichtsfächern gut sein sollen, geht nur auf Kosten der Qualität. Das ist nicht zu leisten. Und jetzt käme es auf Miteinander an. Bin ich gekränkt, wenn es mein Unterrichtsfach ist? Könnte ich so weit gehen und sagen, weil du da engagiert bist, kann ich dich entlasten, brauchst kein Referat zu machen, ist das nicht mehr. Darüber lassen wir uns nachdenken. Es gibt Möglichkeiten. Aber wir merken, wir müssen irgendwo das System verändern. So klein. Und das kann uns schon, glaube ich, sehr gut gelingen. Ja, erstmal herzlichen Dank. Ich glaube, die Zeit ist.
Ja, sehr gut. Danke und wir machen Pause bis um 3:45 wieder hier.